Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue, weil sie, wenn sie gut läuft, wirklich ein bisschen tiefer bohren könnte, wenn es darum geht, besser zu verstehen, was gerade in Amerika passiert. Und man denkt an eine Bemerkung, die diese Frau, ich glaube, im November vergangenen Jahres gemacht hat. Da sagte sie sinngemäß etwas sehr Interessantes. Trump und Musk. Das war noch vor der Wahl. Da haben sich jetzt tatsächlich zwei gefunden und wir tun gut daran, das endlich und zwar unabhängig vom Ausgang dieser Wahl zu erkennen. Was ist das für eine Allianz, die sich da gefunden hat, wollen wir Sie fragen, die auf, ich zitiere, Bloßstellung, Demaskierung und Anstiftung zum Verrat setzt. Sie ist Politologin, frühere CNN-Korrespondentin. Herzlich willkommen, Katrin Klüber-Eschburg. Freue mich sehr.
Dankeschön.
Ja, es gibt einen schönen Satz von diesem Mann, um Elon Musk zu beschreiben. Ich zitiere, man merkt bei dem nach 5 Minuten, dass er das ist, was man in Deutschland heute modischerweise neurodivers nennt. Er ist kein Elon Musk-Fanboy, wie er sagt, nennt Musks AfD-Unterstützung schwachsinnig, findet aber das Anti-Autoritäre, wie er es ausdrückt, an ihm interessant. Zitat, ich hätte lieber 100 Musks in Deutschland, egal wie durchgeknallt, denn dann hätten wir wenigstens wieder 3-4% Wachstum, als diese moralischen Klugscheißer, die nichts gebacken kriegen. Zitat Ende. Das ist so ziemlich genau der Ton eines, wie ich finde, ziemlich provokanten Buches, das er dieser Tage veröffentlicht hat, im Eigenverlag, weil es, glaube ich, kein anderer veröffentlichen wollte. Schöner Titel, das Shit-Bürgertum. Man könnte auch sagen, einmal eine Portion Anarchie für alle, bitte. Man liebt es, man hasst es, es lässt einen nicht kalt. Herzlich willkommen, Ulf Poschardt. Freue mich sehr. Ja, und Ulf Poschardt kennt Elon Musk persönlich. Das tut dieser Mann auch. Und es gibt sogar das Gerücht, dass Musk ihn mal zum Chef von Tesla machen wollte. Tesla, über das er sagt, ein politisches Projekt. Und interessant ist, wenn man ihn nach diesem Gerücht fragt, er hat nie widersprochen, hat immer genauso gelächelt, wie er es jetzt auch macht. Bin gespannt, was er heute dazu sagt. Hält Musk für einen großen Innovator, sagt aber auch, das, was der mit seinen Satelliten gemacht hat, das könnten wir in Wahrheit in Europa auch. Und überhaupt, wenn man ihm zuhört, das ist interessant, dann schlägt genau jetzt die große Stunde Europas. Kleines Problem, fühlt sich gerade ganz anders an. Herzlich willkommen, Herbert Diess. Ja, und ein weiteres wirklich gutes Buch führt uns zu diesem Mann, der gerade die Tesla-Files veröffentlicht hat, leitet die Investigativabteilung bei den Kollegen vom Handelsblatt, hat mit seinen Leuten mehr als 100 Gigabyte Tesla-Daten, interne Daten ausgewertet. Das Bild, das nicht nur daraus entsteht, ist das Bild eines Mannes, der so mächtig ist wie noch keiner vor ihm in der Geschichte, vor allem wenn man sich mal den medialen Einfluss anschaut. Und der, sagt er, dabei die ultimative Risikobereitschaft feiert. Sieht er deshalb Amerika auf dem Weg in eine Oligarchie? Wollen wir ihn fragen? Und was meint er, wenn er sagt, Libertäre wie Musk sind davon überzeugt, dass Freiheit und Demokratie absolut nicht zueinander passen? Das wären schlechte Nachrichten. Herzlich willkommen, Sönke Iversen. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ja, vor allen Dingen über Elon Musk wollen wir heute sprechen. Zwei, ich habe es eben schon gesagt, in der Runde kennen ihn auch persönlich, tun ja nicht so viele Menschen. Herr Diess, wie würden Sie diesen Mann beschreiben, bevor wir uns ein paar Bilder mal anschauen?
Ja, Elon Musk ist sicherlich getrieben von dem Willen, die Welt zu verändern, in seinem Sinn Macht anzuhäufen, so zu gestalten, wie er sie sich vorstellt. Mhm. Ist ein Energiebündel, sicherlich ein großer technischer Innovator. Heute muss man ihn, glaube ich, auch sehen als Teil dieses neuen Amerikas. Mhm. Zusammen mit Trump, mit dem Backing, das erfährt die Hälfte Amerikas, haben diese Politik gewählt. Und die ist erstmal nicht so, wie wir uns die gewünscht haben in Europa. Die ist rassistischer, die ist undemokratischer, die ist religiöser, die ist rückwärtsgewandter, die ist europafeindlicher. Mhm. Und da spielt er eine Rolle. Und ich glaube, man darf ihn eben jetzt nicht mehr nur als Innovator und Unternehmer sehen, sondern man muss ihn als Teil Amerikas sehen.
Mhm. Reden wir gleich drüber, machen die Runde gleich auf. Aber schauen uns zu Beginn ein paar Bilder an, um mal zu verstehen, über wen wir hier eigentlich sprachen. Der reichste Mann der Welt an der Seite des mächtigsten Mannes der Welt. Zwei, die polarisieren und die gemeinsam offenbar dabei sind, die Welt zu verändern. Musk kommt im Juni 1971 im Südafrika der Apartheid zur Welt. Als ältestes von drei Kindern wächst er in einem reichen Viertel in Johannesburg auf. Seine Kindheit, so wird er das später beschreiben, wird bestimmt von Gewalt und Mobbing an der Schule und einem Vater, der ihn nicht wirklich mochte.
Wenn deine Kinder dich nie gehasst haben, dann warst du nie wirklich ein Vater.
Elon Musk leidet am sogenannten Asperger-Syndrom. Ein stilles Kind, das Bücher über Science-Fiction und Technik verschlingt und heimlich Raketen baut. Als er 12 ist, programmiert er ein Computerspiel und verkauft den Code wenig später für $500. Mitte der 90er geht er dann mit seinem Bruder nach Kalifornien, gründet mit ihm ein Start-up, das Online-Stadtpläne für Zeitungen erstellt. Er sei obsessiv, ein Workaholic, heißt es im Silicon Valley, schlafe im Büro, dusche in einer benachbarten Jugendherberge.
Man muss beinahe seine gesamte Zeit auf der Arbeit verbringen. In Silicon Valley gibt es keinen 8-Stunden-Tag.
Ein paar Jahre später verkauft er für über $300 Millionen und gründet mit dem Geld den Finanzdienstleister Excom, der später zu PayPal wird. Mit Ende 20 ist Musk bereits vielfacher Millionär, gilt als Wunderkind im Silicon Valley. 2004 steigt er bei Tesla ein und revolutioniert die Automobilindustrie, schafft die wertvollste Marke der Welt. Ein Wunderkind, das nach den Sternen greift. Mit seinem Raumfahrtkonzern SpaceX plant er die erste bemannte Mission zum Mars. Ein Menschheitstraum. Musks Firmenimperium ist aktuell mehr wert als alle 40 DAX-Unternehmen zusammen und erlangt so geopolitische Macht. Die ukrainische Armee nutzt sein Satellitennetzwerk Starlink im Abwehrkampf gegen Russland. Doch Musk steht zunehmend auch in der Kritik. Sicherheitsmängel und Ausbeutung bei Tesla, Diskriminierung, sexuelle Belästigung bei SpaceX, Hass und Desinformation auf X, ehemals Twitter. Nach dem Anschlag auf Trump bekennt Musk sich offen zu dem jetzigen Präsidenten, wird später sein persönlicher Berater. Musk und Trump wollen die USA offenbar radikal umbauen, gehen gegen Staatsanwälte vor, wickeln Bundesbehörden ab, wollen tausende Beamte entlassen. Wie grundlegend diese Politik das Land und die Welt verändert, wird die Zukunft zeigen. Ja, Herr Boschert, auch an Sie die Frage, wie haben Sie diesen Mann erlebt? Neurodivers, haben Sie gesagt. Das fand ich eine schöne Beschreibung. Umschreibung für...
Wenn man weiß, dass Menschen, ich weiß gar nicht, ob, also früher hätte man gesagt, das ist eine Krankheit. Heute hat man, glaube ich, neurodivers, nennt man es deshalb, weil man einfach sagt, jetzt sage ich es mal sehr fränkisch, wenn Dinge anders verlötet sind als bei anderen, dann hat das Nachteile. Und es hat aber eben in seinem Fall auch viele Dinge, die er besser kann dadurch. Und ich finde bei ihm sehr interessant, und wir haben ja ein paar Bilder gesehen, er versucht ja gar nicht, der normale Typ zu sein. Also man muss sich ja da entscheiden, ob ich meine Krankheit oder meine Neurodiversität, ich zwänge mich in eine Normalität, die mir eigentlich wesensfremd ist, oder ich lebe sie aus. Und als ich ihn das erste Mal bei uns erlebt habe, da fand ich es sehr einnehmend, dass da jemand mit seinen wirklich unfassbar speziellen Angang an Themen, auch mit dem Brüsken, auch mit dem Tiefernsten, hat sehr viel über Einsamkeit und Tod gesprochen, hat, da waren andere CEO-Stars, und man hat so gesehen, wie kann das sein, dass so ein Typ die Wirtschaft so revolutioniert und der funktioniert so anders als wir deutschen und europäischen Unternehmer und Topmanager. Mich hat das interessiert. Es gibt ein Bild, das Sie gerade gezeigt haben, da ist er zusammen mit Peter Thiel. Und eine Sache, die für mich bis heute ein großes Rätsel ist, seine Liebe zu Deutschland. Also der ist tief geprägt durch Wagner, Ernst Jünger, Kraftwerk. Ich habe ihn gefragt, warum Tesla da. Und er hat gesagt, er hat sich sogar überlegt, nach Düsseldorf zu gehen. Ich habe gesagt, warum das? Ja, wegen Kraftwerk, der Band. Also ich würde sagen, er hat eine irrationale Nähe und Begeisterung für Deutschland. Peter Thiel auch.
Den sehen wir da übrigens, ne?
Genau, Peter Thiel. PayPal-Gründer und ja auch. Sie hängen alle miteinander zusammen.
Facebook.
Bin ich mir sicher, kriegen wir gleich ein paar Insights dazu. Peter Thiel ist ja der Mann, der J.D. Vance sozusagen den Weg finanziert hat. Und die sind hochintelligent, haben eine fluide Intelligenz, sind wahnsinnig schnell. Und ein Abend mit denen sprechen zu können, ist einfach unglaublich inspirierend. Und insofern, ja, muss ich sagen, bewundere ich, was er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten da aufgebaut hat. Aber das heißt nicht, dass ich blind bin für all die Dinge, von denen ich glaube, dass sie dumm sind. Mhm. Wie zum Beispiel der Text, den er bei uns zu der AfD geschrieben hat. Das haben wir ja auch so dargestellt. Ich verstehe es nicht, aber er bleibt die interessanteste Figur im Augenblick. Mhm.
Frau Klüver-Eschbruck, bevor wir gleich von Herrn Iversen hören, was es auch mit diesen Files auf sich hat, das ist ja schon eine interessante neue Entwicklung, auch Ihr Blick auf Amerika. Da ist jetzt ein Wirtschaftsboss, Herbert Diess, an der Spitze von VW, ja, großer Wirtschaftsboss, und der wird plötzlich zum Pop-Idol. Warum hat der es geschafft, eine ganze Generation so zu faszinieren?
Ja, zunächst einmal, weil er das verkörpert, was fast nur in Amerika in Summe möglich ist, nämlich aus dem Nichts faktischer Milliardär, der reichste Mann der Welt zu werden. Mhm. Und natürlich auch das mitgenommen hat, was Silicon Valley in den frühen Jahren ermöglicht hat. Ne? Also diese Idee, move fast and break things, also ne, sich schnell zu bewegen und Dinge kaputt zu machen oder zu verändern jedenfalls.
Das ist wirklich die Mentalität
disruptiv.
Da. Ne?
Ja, ja,
das klingt
genau,
jetzt wie so ein Werbeslogan,
genau.
Nein, das ist es aber nicht.
Das hat sich Facebook damals ja auch, oder Mark Zuckerberg, bevor es Meta war, auf die Fahnen geschrieben. Das waren die Ideen, mit denen er aus Harvard rausgegangen ist. Und das ist eine ganze Doktrin, die quasi Silicon Valley lange, lange umgeben hat.
Nur einmal kurz Klammer auf, vielleicht können wir das Bild noch mal zeigen. Der Mann, den Sie gerade angesprochen haben, Peter Thiel, ne? Neben Elon Musk, ist einer der ersten Investoren auch bei Facebook gewesen.
Ganz genau.
Also, und inspiratorisch tätig für Mark Zuckerberg. Mann, von dem er sagt, das war einer meiner wichtigsten Mentoren überhaupt.
Ja,
also
vielen,
hängt alles miteinander
genau,
zusammen, genauso wie Sie es beschreiben.
Die Zusammenhänge sind in jedem Fall da. Jetzt haben wir da auch noch mal eine interessante Verquickung bei diesen zwei Männern, ist, dass sie beide einen südafrikanischen Hintergrund haben, aber den USA ihre vielen Milliarden gemacht haben. Und was sagt das aus über diese zwei Männer, aber eben auch über den Milliardär, der jetzt hinter einer vermeintlichen Kryptowährung steht für Donald Trump? Das sagt aus noch mal etwas über ein ganz bestimmtes Menschenbild, was sich in Amerika realisiert hat, nämlich diese wunderbare Schere der Unausgeglichenheit, der Inequality, also die wahnsinnig aufgeht, wahnsinnig schnell aufgeht ab der 80er Jahre. Das ist übrigens was diese beiden aus ihrer eigenen Vergangenheit in Südafrika stark animiert. Also was man vielleicht als Fehler im amerikanischen System sehen würde, ist dieser Apartheid-Kontext für die beiden im Südafrikanischen gewesen, so nach dem Motto, diese Ungleichheit existiert, weil nicht alle gleichmäßig mit dem Kapitalismus umgehen können. Und das ist so ein Zünglein an der Waage, wie man vielleicht aus einer bestimmten Sichtweise auch Amerika sehen könnte. Und dennoch gibt es natürlich in Amerika auch konterkarierende Elemente, die ganz, ganz wichtig sind. Aber der Animus, der diese beiden eben verbindet mit anderen Figuren, ist eben zum Beispiel Spannend. Diese Sichtweise, die sie aus ihrer eigenen Biografie mitgenommen
Spannend.
Haben.
Spannend. Sönke Iversen ist bei uns. Ich habe eben schon auf dieses wirklich gute Buch hingewiesen, die Tesla-File. Und Sie stellen im Buch eine interessante Frage. Handelt es sich bei Musk um einen Irren, einen Exzentriker oder das größte lebende Genie? Was ist denn die Antwort?
Die Antwort ist wohl alles drei. Also niemand würde bestreiten, dass Herr Musk ein genialer Erfinder ist. Also das schon Anfang 20, wie Sie sagten, das erste Unternehmen gegründet, dann PayPal zusammen mit Thiel, dann SpaceX, Tesla noch obendrauf. Wir können nur sehen, wenn man sich halt genauer mit den Insights beschäftigt, wenn man die internen Daten hat und mal vor allem seine Versprechen neben sein Geschaffenes legt. Das ist interessant, finde ich, dass jemand, der so viel kann, noch so viel mehr verspricht und so viel halt nicht einhält. Was er bei Tesla verspricht, der Autopilot, seit 10 Jahren verspricht er, dass der Autopilot funktionieren wird. Bei SpaceX hat er versprochen, dass er die Menschen innerhalb, also bis eigentlich sollten wir letztes Jahr schon da angekommen sein, auf dem Mars. Und weiß ich, beim, nehmen wir jetzt den Cybertruck, ne? 1 Million Vorbestellungen.
Gerade hinter Ihnen zu sehen.
Eine Million Vorbestellungen gab es. Ne? Heute ist der Cybertruck, dies vielleicht, wenn Sie mich korrigieren wollen, der am meisten zurückgerufene Wagen, das am meisten zurückgerufene Fahrzeug aller Zeiten. Das ist 7-mal zurückgerufen, 2024.
Ja, und im Kofferraum voll beladen mit Ton und Spott. Ne?
Ja.
Macht sich jeder drüber lustig.
Insofern, ja. Er ist alles drei. All das, dann sagt er auch, das Bedürfnis, geliebt zu werden, das menschliche Bedürfnis, geliebt zu werden, sei eine menschliche Schwäche. Die habe ich nicht, sagt Herr Musk.
Es gibt einen, sagt auch, ich habe mir den Satz extra nochmal aufgeschrieben, schon vor Wochen mal, weil mir der irgendwo unterkam und habe ihn mir heute nochmal rausgeholt für die Sendung. Den muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation, das ist nicht unwichtig in dem Zusammenhang, ist Empathie. Mhm.
Ja.
Was ist das für ein Satz?
Er sagt, go ahead, hate me. Hate me. Ne? Aber wenn jemand was, wenn jetzt Journalisten von Wired oder von MSNBC oder was, wenn die was über seine Doge-Leute schreiben, dann sagt er, die müssen ins Gefängnis für lange Zeit. So ist das existiert.
Das heißt, du
alles
reklamierst auf der einen Seite Meinungsfreiheit für dich und sagst, Stichwort Vans in München, Europa ist auf einem schwierigen Pfad, weil ihr zerstört euch von innen heraus, ihr schränkt euch ein, ihr zerstört die Meinungsfreiheit und ist selber aber wahnsinnig sensibel, wenn es darum geht, eine Meinung neben der anderen zu tolerieren, meinen Sie?
Er meint seine Meinungsfreiheit. Er möchte per Knopfdruck an 200 Millionen Menschen Botschaften senden, egal wie dies oder das, ne, welches Extreme er sich auch immer auswählt, wie beleidigend das auch immer sein mag. Er möchte nicht, dass ihm irgendeine Aufsichtsbehörde, ob nun in Amerika oder in Europa, da einen Strich draus macht. Aber selbst sagt er, wenn dann entweder die werden rausgeschmissen oder von X jetzt, die Journalisten, oder die, wenn das auf anderen Sendern oder Medien passiert, dann sagt er, die müssen ins Gefängnis.
Ich habe gerade die Reaktion von Ulf Poschardt gesehen, der
Naja, ich finde so, Twitter zeigt ja eigentlich, wie gut Meinungsfreiheit funktioniert. Also da sind ja alle drin, die verschiedenen Versuche von Linken und Linksliberalen, wir gehen jetzt zu Blue Sky oder was auch immer, de facto sind die drin geblieben und die Diskussion und die Meinungsfreiheit ist ein kostbares Gut. Man muss bei beiden, jetzt reden wir ja nicht heute über Peter Thiel, aber ich will es nochmal so, wer Peter Thiel mal getroffen hat, der ist eigentlich, der könnte ein Ordinarius für Fundamentalontologie an irgendeiner Philosophie-Universität sein. Das heißt, die gucken sich ja auch Elon Musk, als der war jetzt jüngst bei uns, Weltwirtschaftsgipfel war er zugeschaltet und der stellt sich gerade die Frage, sein neues großes Thema ist Demografie. Also wie wird die Demografie unsere Welt verändern? Welche Veränderungen gibt's da? Welche Rolle hat die Technologie? Was heißt das für den Westen? Das heißt, die überlegen sich grundsätzliche Sachen, die wir früher an der Universität besprochen haben. Und sie verhandeln das halt, also diese Zerstörung, das ist ja Schumpeter at its best. Ja, wir brauchen eine kreative Zerstörung, die macht erst Fortschritt möglich. Das ist aber bei denen kein Oberseminar, sondern sie ziehen es dann halt so durch. Was die Empathie betrifft, ich glaube, da geht's auch so darum, dass sie ein bisschen Nietzsche so weiterdenken. Sie wollen keine Sklavenmoral und sie wollen sozusagen den freien Menschen, der so ein bisschen heroischer ist. Und man kann das sozusagen, man kann sich darüber lustig machen.
Nee, nicht lustig machen.
Oder man kann sich das so angucken und sagen, was könnte denn der interessante Hinweis dieser Kritik sein?
Das ist doch ein irrer Satz. Die größte Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie. Ich dachte immer, das wäre ein Teil unserer Stärke, dachte ich immer.
Ja. Ein Teil des Christentums zum Beispiel.
Ja,
aber
ja das ist, die das Vorwürfe, ist eine, wenn man so einen Satz hat.
Wir streiten jetzt mal ein bisschen, ist doch gut.
Das hat ja nichts mit Streit zu tun, sondern ich will diesen Satz ja nicht auf meinen Rücken tätowieren, sondern es geht so darum zu sagen, ich werte das erstmal nicht, sondern ich will verstehen, warum sagt er das, in welchem Kontext, warum. Wenn wir uns bei ihm voraussetzen, dass er A, nicht blöde ist und B, sich über alles viele Gedanken macht, dann ist es für mich interessanter zu fragen, wie kommt er darauf? Klammer auf, Klammer zu, wenn ich ihn fragen könnte, ich würde es ihn sofort fragen. und bin mir sicher, ich bekäme eine interessante Antwort darauf. Die Antwort in Deutschland oder in dem deutschen Diskurs über Elon Musk ist einfach so, da wird einfach einmal mehr der Daumen übrigens gesagt, Antihumanist, Faschist, Libertärer, Autoritär und so weiter. Und für mich tut das nicht.
Ist er das denn nicht auch? Ich meine, ist das nicht das, was Sie gerade beschreiben, was er ja gerade auch tut, was gerade passiert in Amerika? Hundertfach, tausendfach jeden was? Tag? Wenn man sich mal anschaut, mit welcher Empathielosigkeit, benutze ich mal das Wort, Leute rausgeschmissen werden, verdienstvolle Leute zum Teil, wie diese eigentlich gut funktionierende amerikanische Verwaltung. Das ist keine Grottenverwaltung,
aber die wir Wahrnehmung da reden. Ist, wenn du Disruption ernst nimmst, und ob das jetzt im schumpeterischen Sinne ist oder so in der Javi Milei Wirklichkeit, dann hat es natürlich drastische Konsequenzen. Er hat Twitter, ich glaube, er hat 80% der Leute rausgeschmissen und trotzdem hat es die Performance nicht gestört. Und wir werden sehen, und wir werden bei Doge sehen, wie viel Delayering und Right-Sizing er hinbekommt.
Okay. So.
Ich finde immer... Entschuldigung. Nee, alles gut. Aber ich meine, wir können den Satz über Empathie nicht dastehen lassen. Wir lesen alle, glaube ich, dieser Tage viel Hannah Arendt. Mhm. Ich habe mir eine Neuauflage, weil meine so zerlesen war, von Totalitarismus gekauft. Und da steht eben auch der Satz drin, wenn die Empathielosigkeit beginnt, dann beginnt der komplette Verfall in den Autoritarismus. Und ich glaube, und das sehen Sie übrigens auch, wenn Sie Anwaltsprotokolle der Nürnberger Prozesse durchlesen, da wird auch wieder darüber gesprochen, welche Empathielosigkeit sich in solchen Systemen breit gemacht haben.
Vergleichen wir den jetzt mit Nazis.
Der Punkt, den ich hier machen will, ist, dass diese Ortung, nämlich also der Satz geht ja weiter, dass Empathie bewaffnet werden kann, also weaponized, dass Empathie ausgenutzt werden kann, um Schwachstellen auszumachen. Und dennoch ist es immer noch so, dass das unseren sozialen Kitt, unsere Konsensdemokratie, unsere Kapazität zusammenhält. Milei und Trump sind gewählt worden. Elon Musk ist nicht gewählt worden. Und was Donald Trump versprochen hat, im Übrigen, ne, aufzuräumen im Deep State oder im Swamp, wenn man so will, oder alles, was da gebraucht worden ist, ist in keiner Weise und wird jetzt gerade auch, das sehen wir in Umfragen, in der Geschwindigkeit, in der Art und Weise, in der Brachialgewalt, die da angesetzt wird, von Wählern nicht gutiert und nicht gewollt worden. Und das ist eben, das überspitzt ja alles, was an Macht oder an Umdenken von Macht im Staatsapparat stattfindet.
Geht ja wirklich auch um die Frage sozusagen, was uns als Gesellschaft so ausmacht. Und deswegen bin ich so an diesem Satz hängen geblieben.
Aber auch die Chance für Europa, ne?
Ja, reden wir gleich drüber. Die fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie. Geht dann weiter. Ich habe hier den Kontext. Ich habe kein Problem damit, gehasst zu werden, sagt Musk. Dann guckt er ins Publikum und sagt nur zu. Hasst mich, traut euch. Und sagt dann, ich meine, das ist eine echte Schwäche, das Bedürfnis, gemocht zu werden. Das ist eine wirkliche Schwäche und die habe ich nicht. Erklärt das vieles von dem, was wir da gerade sehen?
Ich glaube schon. Also der Mann, dem liegt nichts daran, oder er sagt, ihm liegt nichts daran, gemocht zu werden. Mhm. Wenn man ihn dann nicht mag, dann
liegt ihm doch was daran.
Geift er zurück, genau. Beißt er zurück in ungeheurem Ton. Sie haben gerade Twitter oder Ex angesprochen, ne? Wenn Sie sagen, kann der alles? Man denkt ja oft bei Leuten, die eine Sache gut können oder zwei Sachen, die können alles. Ne? Gucken wir bei Twitter mal gut hin, hat er für 44 Milliarden Dollar gekauft, jetzt ist es noch knapp die Hälfte, nein, ein Viertel, also 29, glaube ich, war die letzte Bewertung. Wenn er dann gefragt wird, Herr Musk von der New York Times, ich glaube Ende 23 war das, Herr Musk, was passiert da? Ihnen laufen die Werbekunden weg, haben Sie da was falsch gemacht? Dann verfällt er plötzlich in eine Tirade, beleidigt seine Werbekunden mit Sprache, die wir hier wahrscheinlich gar nicht wiederholen dürfen.
Warte, ganz kurz. Interessanter Moment, um die Psychologie dieses Mannes zu verstehen. Ich glaube, wir haben das vorliegen. Wir schauen einmal kurz rein. Wirklich interessanter Moment. Schauen Sie mal.
What was that trip like? And obviously, you know that there's a public perception that, and you're clarifying this now, but there's a public perception that that was part of a apology tour, if you will. This had been said online. There was all of the criticism. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today.
I hope
today.
They stop.
You hope?
Don't advertise.
You don't want them to advertise?
No.
What do you mean?
If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself.
But
go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience.
Well, let me ask you then.
That's how I feel. Don't advertise.
Bob, mit Bob meint er den Chef von Disney, ne? Ja. In dem Fall.
Vielleicht
können Sie ja mal den Kontext kurz erklären.
Ja, also der Kontext ist, ein paar Wochen vorher hat Herr Musk einen Tweet retweetet oder gereaxed, der lautete, die Juden seien selbst, also die Juden würden denselben Hass gegen Weiße verbreiten, gegen den sie sich so verwehren. Riesenaufschrei, ne, die alle jüdischen Organisationen der
also
Welt.
Also schrieb jemand, ne, und er hat zugestimmt. Jemand, ne?
Und er hat es halt nochmal 150 Millionen Mal verteilt zu dem Zeitpunkt. Dann wurde er dafür gerügt. Dann fuhr er nach Israel, kam zurück und dann hat er sich auf das Podium da bei der New York Times gesetzt und wurde dann gefragt, was er jetzt davon hält. Ne, die Werbekunden liefen ihm weg. Und das sieht man dann. Ne, und sie loben ihn dafür. Und da sieht man halt, sie feiern ihn. Und da sieht man halt, dass sie auch die Marktwirtschaft einfach nicht verstehen. Hm. Wenn Herr Dies, wenn Sie ein Werbebudget zu verantworten haben, dann müssen Sie ja sich überlegen, wo werbe ich? Hm. So, jetzt sahen IBM zuerst Apple, dass Twitter unter Musk zu einer Kloake verkommen ist, praktisch zu der Toilettenwand der Öffentlichen, ne? Wo jeder alles verbreiten durfte. Und wenn Sie jetzt Bob Iger sind, der Chef von Disney, und sich überlegen, wo platziere ich meine Werbung? Wo mache ich Werbung für Tarzan und Lion King und Simba und die Eisprinzessin und die Meerjungfrau? Wollen Sie das denn dort platzieren, wo jeder seinen Hass einfach
jetzt,
so
wenn man das ablegt. Einfach mal so aufzählt, wird klar, warum man das nicht möchte.
Ja. Und dann sagt Musk, das geht ja noch weiter nachdem, ne? Dass Bob Iger und Apple und IBM dafür verantwortlich wären, wenn sein Unternehmen kaputt geht, dann sind die verantwortlich. Dann sagt er von der New York Times, aber Herr Musk, die werden doch sagen, Sie sind dafür verantwortlich. Sie müssen doch das Werbeumfeld schaffen, in dem die werben wollen. Ja. Und dann sagt er sowas, go tell that to Earth. Und das ist halt, so funktioniert Marktwirtschaft nicht. Sie haben nicht das Anrecht als, Sie sind ja Herausgeber von mehreren Zeitungen, Sie haben nicht das Recht, an dies vorzuschreiben, Sie müssen hier bei mir werben, sonst sind Sie dafür verantwortlich, wenn meine Zeitung kaputt geht. Da macht jemand sich die Welt doch sehr einfach.
Das ist exakt die kategorisiert, die, es gibt Dinge, die kann er gut, ne? Das sind sicherlich Raketen bauen, Technik durchdringen, vorausdenken, technische Zusammenhänge. Ich glaube, dass ihm das Kommunikative auch aufgrund seiner persönlichen Befindlichkeit schwerfällt. Ne? So ein System wie Twitter wirklich zu verstehen, was es bedeutet und auch zu pflegen.
Und jetzt ist er verantwortlich.
Deswegen ist der Wert auch erstmal weg. Ne?
Ja.
Es werden sich noch viele überlegen, ob sie da drauf bleiben. Ne? Auch ein deutscher Bundeskanzler muss sich überlegen, ob er da drauf kommuniziert, wenn er da misshandelt wird. Ne?
Ja, ich muss einmal, um kurz mal den Kontext zu verstehen, damals waren das 150 Millionen, die ihm gefolgt sind. Nur damit man mal versteht, welcher Machtzuwachs das ist. Genau. Heute sind es 220?
Ja,
so ungefähr. Ja. Jeden Tag kommen 140.000 neu dazu.
Es ist übrigens auch nicht richtig, dass er da alles zulässt. Ne? Denn wenn Sie eine andere Meinung sind als er, dann werden Sie geghostet und da gibt es verschiedene Shadow-Banning und so. Also das mit der Meinungsfreiheit meint er. Und sein eigener Content wird hochgehoben. Sie können ja das Telefon kaum anmachen, ohne einen Tweet von ihm zu sehen.
Aber hat Ulf Poschert an dem Punkt nicht das Argument auf seiner Seite, wenn er sagt, das ist doch wahre innere Freiheit, so interpretiere ich sie jetzt. Wenn einer sagt, pass auf, ich lasse mich nicht von euch erpressen, ist mega, go and fuck yourself. Na,
ich glaube, wenn ich das mal, es gibt diesen Moment, also der ist echt komplex, ja, und da sind viele Layers, wenn man mit ihm spricht oder wenn man Podcasts mit ihm hört, so, bei dem arbeitet sehr viel, ja, und das kann man so oder so interpretieren. Manche Dinge, da ist aber ganz, ganz einfach. Das ist so ein Moment. Ihr wollt mich erpressen mit Geld, ihr? Und dann guckt er auf sein Bankkonto und deren Konto und sagt, nee, so läuft's nicht. Und das, ich meine, als Journalist, wir beide sind Journalisten, wir wissen, wie wichtig Anzeigenkunden sind. Aber die radikale Unabhängigkeit von jemandem, der so ein Medium hat, zu sagen, wisst ihr was, dann halt nicht. Er riskiert ja auch mit dem Trump-Engagement, egal wie wir das finden. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Tesla-Owner, ich meine, sie werden gleich kommen mit den Tesla-Zahlen, geht ja dramatisch runter und ich sehe überall die Aufkleber, I bought this Tesla before Elon went crazy, glaube ich, ist der Aufkleber.
Genau.
So, und da hat er dann aber was und da verstehe ich nicht, warum die Linksliberalen, die ja einer Meinung sind, wie schlimm, Trump, Vance, Musk und so weiter, die sagen, das ist doch eigentlich ein interessanter Befund, dass der für seine, und da ist nämlich auch eine Widersprüchlichkeit zu dem Bild, für seine Ideale einfach wirklich richtig, dem ist doch klar, dass er, wer die Tesla-Kunden in Amerika kennt, ja, das sind ja viele Liberals dabei, logischerweise, die sind Veganer.
Ja, das ist Kalifornien, ne? Das ist
Westküste. Aber auch in New York, mein bester Freund, der frühere Chefredakteur von Business Insider, der klassische, coole Liberal in Brooklyn wohne. Natürlich hat er einen Tesla und wir haben immer einen Witz gemacht, gesagt, du liebst Tesla, hast Elon Musk, ich finde Elon Musk toll und hasse Teslas, weil ich mit den Autos nichts anfangen kann. Ich will nur sagen, er macht das alles. Und ich finde, auch in der Reaktion jetzt auf ihre ja Empathie-Äußerungsgedanken, ich glaube, es ist für ihn vielleicht so ein Empathie-Populismus. Vielleicht kleistern wir Konflikte zu. Vielleicht müssen wir uns Dinge schärfer angucken. Vielleicht macht es auch Sinn, wenn man den amerikanischen Wahlkampf in Teilen gesehen haben, dass diese verlogene Empathie nichts ist, auf die man sich wirklich viel einbilden kann. Vielleicht ist hinter der Fassade von Empathie und vermeintlicher Humanität was ganz anderes. Ich glaube, es geht um solche Fragen.
Naja, wenn das der Fall wäre, dann hätten wir vielleicht keinen wahnsinnigen Eingriff in die Naturwissenschaften in den USA, keinen Abbau und Rückbau der natürlichen Freiheiten, die Universitäten gegeben sind, was wir jetzt Stunde um Stunde erleben.
Naja, die Antisemiten zu bekämpfen ist doch eine gute Sache an den amerikanischen Universitäten.
In einer amerikanischen Universität und in jeder Universität muss es komplette Meinungsfreiheit geben.
Nö, nicht für Leute, die jüdische Studenten bedrohen.
Das müssen sie aber in dem Universitätskontext lösen können. Und das wird in ganz großen Fällen auch da gelöst. Schauen Sie sich die ganzen Divestment-Fragen an, wo dann wirklich gearbeitet wird an den Meinungen der Studenten. Das müssen Sie in einem universitären Kontext lassen. Da hat ein Staat nichts zu suchen. Es geht, also wenn es wahre Meinungsfreiheit sein soll, dann muss es eben auch in der Tat keine Umgewichtung und Umschichtung
sein. Ist ja keine Meinungsfreiheit, wenn jüdische Studenten sich verstecken müssen.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel aus großen Forschungsarbeiten das Wort Frau, also Forschungsanträgen, das Wort Frauen, das Wort Schwanger und solche Sachen rausnehmen und gleichzeitig eine Executive Order unterschreiben für einen Frauengeschichtsmonat, den es seit fast 40 Jahren in der Geschichte der USA gibt. Also das sind Verschleierungstaktiken, die etwas suggerieren, was in der Tat sich nicht abspielt, nämlich, oder was sich in der Tat abspielt, nämlich eine Einschränkung der faktischen Meinungsfreiheit in den USA, und zwar auf jeder Ebene.
Ich glaube schon, dass sich die USA jetzt einfach entfernen von unserem Weltbild, ne, von unserem Verständnis Demokratie, Offenheit von der Gesellschaft, Toleranz in der Gesellschaft. Und ich sehe das aber, man kann das beobachten, ne, das ist ja nicht unser Gestaltungsspielraum. Ne, wir haben keinen Eingriff da drauf. Wir müssen es einfach hinnehmen, was da passiert. Aber ich glaube, dass es für uns eher eine Chance ist, ne, weil wir müssen das nicht aufgeben, was da in Amerika jetzt aufgegeben wird. Und Amerika macht sich mit der Politik, Amerika jetzt in den Vordergrund zu spielen, auch viele Feinde auf der Welt. Da entstehen Lücken. Wenn Europa aufgefordert wird, jetzt sich selbst zu verteidigen, dann ist da eine Riesenchance drin, sich selber zu organisieren. Also ich sehe das auch, und natürlich kann man das moralisch bewerten, was passiert da, man kann sich Sorgen machen um Amerika, aber letztlich ist es auch eine Chance für Europa. Ne, weil wir müssen diese werde ja nicht aufgeben, weil wir von Twitter beeinflusst werden. Wir können das abschalten.
Lass uns dann noch ein bisschen, ein bisschen intensiver und genauer darüber sprechen. Da kann man nicht einfach mal so einmal kurz einen Ritt über den Boden sehen. Mich würde noch mal die Frage der Meinungsfreiheit interessieren, weil es ja wirklich ein spannender Punkt ist, Herr Iversen. Wie sehen Sie das? Also wenn man dann mitkriegt, wir hatten Rüdiger Bachmann hier, den Sie mit Sicherheit auch kennen, deutscher Ökonom, der in den USA lehrt seit langer Zeit, der auch sagte, da kommt echt gerade was unter die Räder und Leute wie ich machen sich Sorgen. Wir machen uns zum Beispiel auch Sorgen darüber, dass Leute, die mit Statistik beschäftigt sind, die werden auch einmal rausgeschmissen und dann kann ich ihnen nicht mal mehr verlässlich sagen, gibt es in Amerika gerade eine Inflation oder gibt es keine, was nicht unwichtig ist. Denn es gibt eine, die irgendwo bei, weiß ich nicht, 9% oder was liegt, zentrales Wahlversprechen, diese Inflation runterzubringen. Wenn du es gar nicht mehr belegen kannst, kannst du auch nicht mehr beweisen, dass es überhaupt eine Inflation gibt und dass die Eierpreise gerade bei $12 sind und so weiter, weil du unter anderem, und da schließt sich dann der Kreis, auch gar nicht zum Beispiel Forschungsgelder für, weiß ich nicht, wenn es um die Vogelgrippe geht, freigibst und sagst, nee, pass auf, lass das jetzt mal. Und so kann man das sie in Amerika gerade an vielen Stellen deklinieren. Das heißt, du hast Eierpreise bei $12, hast aber keinen, der wirksam was gegen die Vogelgrippe unternehmen kann. Und dann wird daraus irgendwann so ein mörderischer Kreislauf. Das ist das Thema, das, glaube ich, viele Amerikaner auch in der Wissenschaft gerade so bewegt. Oder sehe ich das falsch?
Nee, absolut. Ich glaube, wir sollten bei all dem halt nicht vergessen, warum Herr Musk denn überhaupt das getan hat, was er getan hat. Er hat die letzten 20 Jahre behauptet, Politik ist nicht meins. Er war eher demokratisch.
Hat Joe Biden unterstützt?
Ja, und bis er dann 24 auf die republikanische Seite gegangen ist, hat
warum,
da aber nicht...
Warum, Herr Iversen? Können Sie das einmal erklären, diesen Kipppunkt? Was passiert da?
Ja, da haben wir wieder so eine sehr, sehr seltsame doch Betroffenheit. Er sagt dann, ich habe gar nicht das Bedürfnis, gemocht zu werden. Aber als Herr Biden ihn nicht zu seinem Summit, also seinem Gipfel für die Elektrofahrzeuge eingeladen hat, hat er getobt, also monatelang getobt, ist dann auf die republikanische Seite gegangen, hat da aber nicht an Trump, vor 2016 hat er gesagt, das wäre peinlich. Also wenn Herr Trump die republikanische Präsidentschaftskandidatur gewinnt, das wäre peinlich. Dann hat er ihn nach dem 6. Januar hat er gesagt, jetzt geh mal hier weg, und dann geh mal in den Sonnenuntergang. Dann 24 Anfang hat er gesagt, DeSantis ist der Richtige, ne, der aus Florida.
Genau.
Und erst im Juli bei dem Attentat, als er gesehen hat, DeSantis wird es eh nicht und jetzt Trump mit diesem Bild, mit dem blutverschmierten Gesicht und allem drum und dran, das wird der Gewinner. Okay. Auch, muss man wissen, es gibt, ich weiß nicht, ob Sie das auch als Video haben, dieses Video, wo er sagt, jetzt, wenn wir das Wort fuck schon geschaut haben, if he loses, I'm fucked. Gibt es in einem Interview mit Tucker Carlson.
Genau.
Mit dem, ne? Sagt Tucker Carlson zuerst. Und dann
also
sagt,
wenn Trump verliert, bin ich am Arsch, um es jetzt mal freundlich zu formulieren.
Bin geliefert.
So, danke schön.
Tucker Carlson sagt das, dann wiederholt das. Dann machen sie noch die Witze darum, warum eigentlich keiner auf die Idee kommt, Kamala Harris zu erschießen. Und sagt er, ja, Kamala Harris, ich habe die ganze Zeit runtergemacht. Na, wenn die gewinnt, bin ich dran. Und es ist tatsächlich so, es gab 2-3 Dutzend verschiedene Untersuchungen, ne? Bei Tesla wegen der Datenschutzverstöße, bei SpaceX wegen Arbeitsschutzmaßnahmen, bei X wegen der ganzen Hate Speech, wurde immer enger die Schlinge sozusagen. Und dann hat er gesagt, ich ändere einfach die Regeln. Ich nehme jetzt eine Viertelmilliarde Dollar, stecke die in einen Mann, mache den zum Präsidenten. In dem Wahlkampf geht er selbst auf die, also was es auch noch nie gegeben hat, meines Wissens, dass der Besitzer eines Mediums selbst das Interview führt mit einem Präsidentschaftskandidaten. Ihn in dem Interview vorschlägt, doch so eine Behörde für Sparmaßnahmen und Effizienz einzuführen. Und dann sagt er, I would like to be a part of that.
Ich will da mitmachen.
Genau.
Bringt sich selber ins Spiel. Ja.
Mhm. Dann wird Trump seinerseits 2 Tage später, glaube ich, auf Fox News gefragt, soll der Musk das wirklich machen? Kommt er ins Kabinett? Dann sagt der Musk, der Elon, der will das nicht im Kabinett. Das will er nicht. Der will das nur so machen. Und jetzt ist Musk in einer Position, wo er genau die Behörden beschneiden kann, die ihn kontrollieren sollen.
Und das auch tut.
Und es auch tut. Vor der Wahl hat er gesagt, die Lina Khan, die Chefin der FTC, die ihn wegen diverser Sachen untersucht, die muss weg. Der Chef der Börsenaufsicht. Musk wird vorgeworfen, Kursmanipulation zu betreiben, weil er ständig Sachen verspricht, die niemals aufgehen. Autopilot, Cybertruck Sales und so weiter. Der muss weg. Dann gewinnt Trump die Wahl.
Und dann sind
die
weg.
Gehen. Mhm. Und jetzt, also, und das, was das Perfideste an der ganzen Sache ist, dass wenn jetzt dieses Doge, wenn diese Kürzungen passieren und so Leute sind betroffen und wollen sich dagegen wehren und gehen jetzt vor Gericht und sagen, ich möchte mal Herrn Elon Musk vorladen, um zu erfahren, was hier eigentlich genau passiert. Dann sagen Musks Anwälte, Elon Musk, Doge, was haben die da miteinander zu tun? Finden Sie mal ein Papierstück, auf dem steht, dass Elon Musk für Doge verantwortlich ist. Ist er nicht. Was ist das für eine Situation?
Was sind das eigentlich für Leute, habe ich mich immer gefragt. Wer ist dieses Team? Das macht er ja nicht selber. Wer identifiziert sozusagen, wer rausgeschmissen werden kann und wer nicht?
Naja, zurzeit sehen wir das.
Wie alt sind diese Leute?
Ja, die sind zwischen 19 und 26 im Schnitt, also zum Teil frisch aus der Highschool, mit wenig Verständnis von komplexen bürokratischen Systemen jedenfalls. Und das sehen wir natürlich an jeder Ecke, wenn die Flugaufsichtsbehörde auf einmal gekürzt wird. Es gab ja jetzt natürlich auch neulich den Clash im Kabinettssaal, faktisch im ersten Gesamtkabinett, in der ersten Gesamtkabinettssitzung, wenn der Chef der Flugaufsichtsbehörde sagt, es geht nicht, mir fliegen hier in der Tat die Flugzeuge um die Ohren, ja, 5 große Flugzeugabstürze quasi seit dem Amtseintritt, weil ne, da die Flugaufsichtsbehörde fehlt. Und die umgekehrt, die im Tower sitzen, sollen jetzt im besten Fall noch E-Mails beantworten mit 5 Fragen, was sie letzte Woche gemacht haben. Da hat die New York Times ausgerechnet, was das übrigens den Steuerzahler kostet, wenn Flugaufsichtsbehörden E-Mails schreiben, anstatt zu arbeiten. Also es hat mit Effizienz wenig zu tun. Und diese jungen Hacker, die in Anführungszeichen dieses System auseinandernehmen sollen, die stoßen natürlich auch in so manche Fehlerquelle. Und das sehen wir bei der Krebsforschung, das sehen wir bei der Forschung um infektiöse Krankheiten, bei der Alzheimer-Forschung. Da passiert faktisch gar nichts, aber eben auch bei der Vogelgrippe, wo jetzt zum Teil auch große Kuhherden geschlachtet werden müssen, die Landwirte inzwischen klagen, weil sie jetzt subventioniert werden müssen. Also es hängt alles, was ich damit sagen will, es hängt alles zusammen,
alles miteinander
in
zusammen.
Einem extrem komplexen System. Und aber, und das ist nämlich genau der richtige Punkt, wir haben gesehen, 100 Verträge um 20 Billion Dollars, die gehören faktisch Elon Musk. Jetzt hat er Zugriff zu allen Daten, auch übrigens den Daten der Konkurrenz, die Verträge haben mit dem amerikanischen Staat, zum Beispiel eben auch das Unternehmen von Jeff Bezos und anderen. Also, ne, und wir haben das eben akkurat beschrieben, 24 Prozesse des National Labor Boards gegen eben zum Beispiel die Arbeitsverhältnisse in Tesla-Fabriken in Texas, in Kalifornien, überall. Mhm. All das, auf all diese Dinge hat Elon Musk jetzt nicht nur Zugriff, sondern kann auch Realitäten faktisch verändern, die dann andere Konsequenzen haben.
Ich würde gerne, weil Ulf Poschert heute nochmal hier ist, zum Thema Meinungsfreiheit auch nochmal. Sie haben damals dieses Stück von Musk abgedruckt. Und Sie sagen selber, der ist, was die AfD angeht, offensichtlich nicht richtig informiert und ist Schwachsinn, was er da macht. Und er stellt sich da auch hinter die falschen Leute. Und ich finde das auch richtig, diese Klarheit in der Haltung. Dennoch haben Sie dieses Stück veröffentlicht. Würden Sie das wieder tun oder würden Sie sagen, das muss man an dem Punkt überlegen, auch wenn es reizvoll ist, ich verstehe das auf einer technischen, theoretischen Ebene vollkommen, ja, da ist der reichste Mann der Welt, der Mann, der sich anschickt, so einen riesen Einfluss zu haben. Was der denkt, was der glaubt, das würde mich interessieren. Dennoch klare Wahlkampfhilfe für die AfD an dem Punkt, offenbar bar jeder Kenntnis. Würden Sie das nochmal machen?
Ja, also warum? Weil wir diese Tweets, ich will nur mal die Geschichte, das ist wahnsinnig öde jetzt, nur für uns beide als Journalisten vielleicht interessant. Als Elon Musk, und ich bin ja einer der wenigen in Deutschland, der ihn im Zweifelsfall eher interessant und inspirierend findet, wie Sie gemerkt haben. Und als
bin mir da gar nicht sicher, Poschert. Ja, in der ganze Zeit lang fanden unglaublich viele diesen Mann inspirierend.
Als dieser Tweet kam, only AfD can save Germany, ich glaube, so hieß
es. Nur die AfD kann Deutschland retten.
Habe ich einen Leitartikel geschrieben, was für ein Bollocks das ist. Und habe aber auch da versucht, also ich weiß, Deutschland interessiert ihn sehr. Ich glaube, für ihn steht die AfD, und das ist logischerweise falsch, für die größtmögliche Disruption im deutschen Wahlkampf. Das heißt, er verwechselt die. Und ich habe das scharf kritisiert, einen Leitartikel deutlich gemacht, Unsinn. Die Gelegenheit, trotzdem mal, wie kommt er denn darauf, dass es so sein könnte, abzudrucken, by the way, von meinem Nachfolger, wie ich finde, auch super eingeordnet, warum es nicht so ist, stand daneben. Aber dass die Leute, über diesen Tweet würde rauf und runter diskutiert in allen Medien. Jetzt wollen wir mal wissen, was steckt denn dahinter? Und jeder, ich meine, schwachsinnig würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal so, ein wirklich brillanter Aufsatz war das eher nicht. Es war sehr papieren, es war eigentlich keine Durchdringung dessen, wofür die AfD steht.
Genau, meine Frage wäre, Herr Busch, warum führt man dann kein kritisches Interview? Das hätten Sie doch entspannt machen können. Warum muss man Ihnen sozusagen
wir hatten ja
diesen Kokolores einfach schreiben?
Also wir hatten mehrere Interviews Bollocks mit ihm. Und in dem Fall, das war so ein Text. Also ja, ich freue mich, dass wir es hatten. Freue mich über die Diskussion, die wir darüber überall für 3 Wochen hatten. Ich glaube, auch da ein interessantes Phänomen. Das war im Wahlkampf. Und wir haben, anstatt über unsere wirtschaftlichen Probleme zu reden, über unser Anliegen, Bürokratie abzubauen, und da bin ich bei Herbert Diess, ich kenne keinen CEO, der nicht auch Sympathien hätte für ein Doge in Brüssel. Ich kenne keinen Unternehmer, der nicht auch sagen würde, wir brauchen dringendst in Richtung Disruption einen Bürokratieabbau. Und vor dem Hintergrund, ich finde so witzig, dass es genügt, so, ja, Elon Musk hat was geschrieben, nee, ein Gastbeitrag.
Herr Poschert, da muss ich Ihnen wieder ganz kurz Wochen sagen, Sie dürfen so sofort. Nee, darf ich noch mal einen anderen Kontext dann versuchen? England, wann war es? Im Juli vergangenen Jahres. Southport bringt ein junger Mann drei Mädchen einer Taylor Swift-Tanzgruppe um. Lange vor der deutschen Bundestagswahl. So, und sofort macht auf X insbesondere die Meldung die Runde, es war ein muslimischer Asylbewerber. Wenig später stellt sich raus, das war alles ganz anders. Eltern sind afrikanische Christen, sind dort auch schon länger eingewandert. Der junge Mann ist offenbar jemand, der psychisch einige Themen hat. Der ist auch in Großbritannien geboren. Er ist auf jeden Fall mitnichten ein muslimischer Asylbewerber, der irgendwann mal illegal nach Großbritannien gekommen ist. So. Musk trollt daraufhin das Ganze und jatzt es so nach oben, dass der britische Premierminister Starmer irgendwann mal sagen muss, pass auf, das geht so nicht, das ist eine Bedrohung der freien Meinungsäußerung. Und damit man mal die Dimension klar hat, da brennen Moscheen, da sind Asylbewerber angegriffen worden, die Polizei massiv angegriffen worden. Und dann postet Elon Musk, Zitat, der Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Und er bringt auch die Lüge in Umlauf, die britische Polizei sei auf Anweisung der Regierung härter gegen Weiße als gegen Muslime vorgegangen. So, zweiter Fall, Magdeburg. Als das in Magdeburg passiert und auch auf den ersten Blick irgendwie klar, okay, da ist wieder jemand islamistisch motiviert, anschlagt. Stellt sich raus, ist alles ein bisschen anders, auch alles ein bisschen komplexer. Musk geht sofort nach vorne und sagt, Scholz ist ein unfähiger Trottel und so weiter. Das geht so alles nicht weiter, das muss aufhören. Folgen dieser katastrophalen Migrationspolitik und so weiter. Dann diskutiert man das öffentlich, aber er hört da nicht auf. Es werden dann die Umstände klar, sondern er sagt, und das ist jetzt mein Punkt, die Systemmedien, die Regierungsmedien lügen weiter. So, und das ist der Punkt, an dem ich mir dann überlege, okay, das widerspricht jedem journalistischen Verständnis. Das finden auch Sie nicht gut. Das ist unter aller Kanone. Können wir ernsthaft so weitermachen, dass ein Medium wie X beispielsweise nicht editiert wird? Sie machen das ja in der Welt auch. Sie ordnen ja, ein. Bei Ihnen kann ich alles lesen. Bei Ihnen kann ich die eine These. Aber sollten wir das so weitermachen? Das ist eher eine demokratietheoretische Frage. Also jemand mit dieser Macht, weil bei Ihnen auf der Plattform, wie viele Leute haben das gelesen, was ohne der Welt jetzt zu nahe zu treten? Ich lese die Welt sehr häufig, aber das ist nicht die Dimension von 220 Millionen.
Nee, da kommen wir hoffentlich noch hin. Nein, im Ernst. Also wir.
Ich will sagen, den Vorwurf, da gibt man Musk eine Plattform, den kann man ihn nicht machen. Das ist albern, weil der hat längst seine eigene Plattform.
Also,
aber muss man die nicht redigieren?
Wie gesagt, der Gastbeitrag, die Diskussion ist hinlänglich geführt worden. Die Beispiele.
Nee, was ich gerade vorgetragen habe, Herr Bosch, das würde mich
interessieren. Die Frage ist ja jetzt, wollen wir eine Regulierung, ja? Also wollen wir zu sagen, so geht das nicht.
So,
jetzt
wenn Sie Europa, diese beiden Beispiele mal wörtlich genommen.
Ja, und ehrlich gesagt, wenn wir über die etablierten und Systemmedien, wenn man sie so nennen will, das ist überhaupt nicht mein Ausdruck, natürlich haben wir ganz schön viel Unsinn in den vergangenen Jahren bei Corona erlebt, in der Klimadiskussion, Refugees welcome, alles, wir schaffen das. Also ich müsste mich nicht schwer tun, wenn Elon Musk sagen würde, sag mir doch mal die 5 krassesten Beispiele in den letzten 10 Jahren, fiel mir ganz schön viel ein. Talkshows, wo Unsinn über Impfungen und so weiter.
Da sitzt jemand, der es im Zweifel einfängt.
Aber Sie haben ja gesagt, so Kritik an den Medien muss doch drin sein. Dass Elon Musk selber ein Troll ist, ist ja obvious. Das heißt, das ist ja das Zitat dahin, Olaf ist ein Narr, ist ja jetzt in 4 Wörter und ist logischerweise, das ist nicht ein reflektierter Kommentar, sondern es ist einfach ein klassischer Troll-Einsatz. Die Frage ist, und dann kommen wir zur Meinungsfreiheit, vielleicht in 2 Reden von J.D. Vance, 1 in Paris, zu sagen AI und wir müssen freiest mögliche Innovation zulassen und ihr Europäer Man sah Frau von der Leyen, Gesichtsausdruck war sehr eng. Euch fällt immer nur ein, Regulierung. Und das ist ein Problem. Und das andere bei der Meinungsfreiheit haben sich auch viele lustig gemacht, bis drei Tage später ja weder Handelsblatt noch wir die Reportage leider hatten, die 60 Seconds von CBS, 60 Minutes von CBS hatte, wo man so drei Staatsanwälte feixen sieht, die sich drüber freuen, wenn Leute ein Schwachkopf-Meme gepostet haben, dass sie denen das Leben kaputt machen können. So. Und ich finde, so einfach ist es halt nicht. Und ich finde, man muss Schwamm nicht lesen können.
Feixen da sitzen, finde ich. Ich habe neulich auch zurückgenommen, das Wort feixen habe ich selber benutzt. Da saß Tino Chrupalla hier. Und ich sagte, wenn da die AfD-Fraktion an dem Bundestag sitzt, nach der Abstimmung mit der CDU und sich einen feixt sozusagen, das hat er sich verbeten. Ich würde das in dem Zusammenhang auftun. Lass uns verbal ein bisschen abrüsten.
Die Staatsanwälte haben
gefeixt. Ich finde nicht, dass die gefeixt haben. Nee, gefeixt haben die nicht.
Können die Leute sich angucken, das Video? Sieht man das?
Also wir haben es ja hier auch mehrfach gezeigt. Aber mir geht es jetzt gar nicht darum, eine billige Polemik aufzumachen. Mir geht es eher um die Frage, wie wir gesellschaftlich, auch Sie als jemand, der sich so viel mit Journalismus beschäftigt, ein exzellenter, guter Journalist selber ist, der doch genau versteht, was das Prinzip ist. These gegen These und dann bildet euch eure eigene Meinung.
Ich fühle mich durch Twitter nicht bedroht und das macht ja unsere journalistische
Arbeit. Aber wenn einer mit 220 Millionen Followern sagt, die Medien lügen weiter in Bezug auf Magdeburg.
Dann muss man ihn stellen und kritisieren.
Dann hetzt er doch, oder nicht?
Ja, wir hetzen ja ganz viele Leute. Ich will ja nur sagen, wir, also wenn Sie fragen mich ja, ich halte eine Regulierung von Twitter oder eine spezielle Regulierung von Twitter für schwierig. Allerdings erinnern Sie sich bei Facebook an den Amoklauf, war das in Australien oder Neuseeland, wo jemand das gescreamt hat und dann live gestellt hat?
Ja. Christchurch, Neuseeland
genau,
war das.
Genau.
Ne? Oder?
Und wir hatten dann Mark Zuckerberg bei uns in einem Management-Meeting. Und da war ich überrascht, als wir gesagt haben, wir wären tot. Also die Welt in der Sekunde, wo uns das passieren würde, würde Axel Springer und die Welt praktisch, das wäre es für uns gewesen. Ja, ich vermute bei Ihnen dasselbe, wenn sowas passieren würde. Und da war es jetzt nicht zuletzt unser Unternehmen und Matthias Döpfner, der immer wieder angemahnt hat, dass es auch eine Verantwortung geben muss für das, was in den Medien...
Das ist das, was ich meine.
Twitter ist für mich etwas anderes, weil das einfach nur sozusagen, wie nennt man das, ich merke mal meine angelsächsischen Vergangenheit, dieser Speaker's Corner. Es ist einfach sozusagen so eine Form von
Speaker's
Corner.
Debattierclub
sozusagen. Und so, aber das natürlich, man
von angelsächsischen Universitäten kennt.
Wenn Sie sagen Europas Chance, da würde mich jetzt Herbert Diess interessieren, genau. Regulierung, wie sehen Sie das? Weil wir haben Hebel bei Daten, wir haben Hebel bei deren Geschäftsmodelle einzuschränken. Das würde mich interessieren.
Ja,
ich bin da auch gar nicht apodiktisch, was das
Nein,
ist.
Nein, aber ich finde schon, es müssen die gleichen Gesetze gelten für Twitter wie für unsere Presse.
Wir sind damit, für alles. Also wenn Herbert Diess hier heute Mist erzählt, nur um es mal ganz kurz klar, medienrechtlich, da sind wir auch dafür verantwortlich.
Absolut.
Nicht nur Sie für das, was Sie sagen, auch wir. Und das ist der Unterschied zu Twitter.
Und
das
gerade, in Twitter jetzt mit der Dominanz von Elon Musk und auch mit dem Impetus von Elon Musk wirklich da verändern zu wollen, das ist ja schon eine andere Dimension. Ne? Sie haben auch einen Eigentümer, der hat auch eine Meinung, die müssen Sie wahrscheinlich auch vertreten, aber Sie haben trotzdem eine redaktionelle Freiheit. Das ist da anders. Ne? Der Eigentümer macht Meinung und manipuliert Meinung. Und da, finde ich, muss man schon einschränken. Und wir müssen auch nicht, also so eine Plattform auf die Beine zu stellen, jetzt ist es bisher nicht gelungen, aber das kann man schon regeln auch. Ne? Die Chinesen haben diese Plattform nicht. Die haben eine eigene Plattform. Und man könnte sich in Europa sowas sicherlich aufbauen, wenn man unzufrieden ist.
Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen,
Ich finde, das, was wir hier kritisch diskutieren, ein guter Anstoß, weil das diskreditiert sich ja selbst. Also die Diskussion zwischen Trump und der Frau Weidel, auch die übertragen wurde, die war ja das war ja ein großes Missverständnis. Ne? Man merkt ja, ne, die Wähler wollen eigentlich nichts mit diesen Elektroautos und den Ideen gut zu tun haben und die Amerikaner auch nicht mit dem, was die AfD da wieder spielt. Ne? Das ist ja ein großes, eine Inszenierung, die ist durchschaubar und das wird sich auch nicht halten. Auch diese, ich sag mal, so einen Bundeskanzler zu diskreditieren, und das ist ja nicht der einzige Politiker, das trägt ja nicht auf
Dauer. Aber darf ich es noch mal anders wenden? Also wenn stimmt, was Sie sagen, Herr Diess, dass sozusagen Daten sind der wahre Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Und Amerika hat unfassbar viele dieser Daten. Musk bei Twitter, Zuckerberg bei Facebook, die haben unfassbar viele, auch diese europäischen Daten, genau. Was folgt denn daraus? Ist das die riesige Chance, die wir eigentlich haben?
Ja, ich komme eigentlich aus einer anderen Argumentation, aus der Zolldiskussion. Ne? Die Zolldiskussion, Trump ist ja getrieben durch die Handelsbilanzen und möchte die ausgleichen. Und wo wir sehr großzügig sind, ist auf der Datenseite. Ne? Wir schenken unsere Daten. Diese großen sieben amerikanischen Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung, ist fast 30% vom gesamten amerikanischen Wert. Die besteht.
Ganz kurz, sieben Unternehmen?
Sie sieben
haben
Unternehmen,
eine Marktkapitalisierung von
30% vom amerikanischen Aktienmarkt.
Wow, ne, Apple?
Ja, das ist Apple, Amazon, Facebook, Amazon, Tesla, Nvidia.
Steht da auf dem Foto, genau. So mehr oder weniger.
Und diese Marktkapitalisierung besteht eigentlich, wenn man es ehrlich nimmt, aus den Kundendaten. Ja, und die Kundendaten sind 330 Millionen Amerikaner, aber 450 oder 500 Millionen Europäer. Wir geben die Daten umsonst ab. Ja, müssten wir nicht. Die Chinesen haben das selber aufgebaut, halten die Daten für sich selber. Also was ich nur sagen will, wir haben da einen riesen Hebel in der Hand, auch gegen Amerika. Das ist im Vergleich zu den paar Autos, die wir dahin verkaufen, ist das ein riesiges Geschenk.
Aber wir haben Musk, der sowas kann in Europa.
Hat er einen Punkt.
Wir haben keinen Elon Musk, wir haben auch keinen Peter Thiel.
Nein, das stimmt ja nicht.
Wir haben auch keinen Alex Karp.
Nein, das stimmt nicht. Die soziale Netzwerke hatten wir früher als die Amerikaner, als Facebook. Wir hatten StudiVZ, kann sich keiner mehr daran erinnern. Wir haben Suchmaschinen gehabt. Der einzige Unterschied, den wir hier in Europa haben, ist, wir haben nicht so viel Risikokapital. Ne? Kein Mensch in Europa hätte Tesla 15 Milliarden über 15 Jahre gegeben, um eine Automobilfabrik zu bauen. Unser Nachteil ist Risikokapital. Wir haben die gleiche Ideen. Ein Großteil dieser Startups, die wir hatten, sind verkauft worden an die großen Amerikaner, weil wir sehr freizügig sind. Ja, diese ganzen digitalen Startups am Anfang sind in amerikanische Hände aufgegangen, ne, und dort konsolidiert worden. Das waren kleine Unternehmen. Das war natürlich auch schwierig in Europa, weil Europa nicht ein einheitlicher Markt ist. Ne? Man muss so ein Social-Network-System muss man machen, eins für Deutschland, eins für Frankreich, eins für Italien.
Nur ein Satz zu Elon Musk, wie wir mit Elon Musk umgehen. Ja, auch in so einer Runde. Und wie in Medien auf Unternehmer, die so ein bisschen schräg sind oder neurodivers, geguckt wird. Wenn ein junger Unternehmer, warum will er das hier machen? Da ist weiterhin Amerika vielleicht ein besserer Ort, wenn man nicht so orthodox und so gut funktioniert und seine LinkedIn-Postings runtermacht und da noch ein Transgender Day und so weiter.
Aber das muss dann nicht so sein.
Ja, aber das ist im Grunde genommen, da komme ich nochmal zu der Empathie, das ist so eine Form von Corporate Moral Kapitalismus, der in Europa stark ist, aber der vielleicht nicht so erfolgreich ist.
Ist das... Ja. Frau Kluwer-Eschburg, ist das Thema?
Nee, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele riesengroße Themen aufgemacht.
Nee, aber lass uns mal bei dem Thema bleiben. Die Frage, warum so ein Unternehmer-Genie, das es ja auch ist. Und ich würde auch nicht zustimmen, wenn Ulf Poschardt sagt, irgendwie, jetzt schauen wir da so verächtlich auf den drauf. Nein, wir setzen uns kritisch mit ihm auseinander. Und wir haben jahrelang, ehrlich gesagt, waren wir fasziniert davon, was dieser Mann auf die Beine gestellt hat und wie visionär der war. Aber haben wir nicht die Umstände sozusagen, die einen solchen Unternehmer, die solches Unternehmertum möglich machen? Und was müssen wir ändern,
ist naja, die Frage. Naja, das stimmt. Also die Frage nach dem Risikokapital, die Frage nach der Kapitalunion. Also wenn Sie jetzt den Draghi-Report, den Letter-Report ordentlich lesen, dann müsste jetzt in der Tat der Wettbewerbswumms, um das mal mit dem scheidenden Kanzler zu sagen, losgehen. Genau. Und auch das soll ja durch unterschiedliche neue Investitionsmöglichkeiten gemein gemacht werden.
Genau, nur kurz, Tesla hat 15 Milliarden verbrannt, bevor es richtig losging.
Genau. Und das, in dem Rahmen ist es natürlich, sind viele Dinge da nicht möglich.
Fisker, der Henry Fisker, Autodesigner, europäischer, hat gerade versucht, ein Auto erfolgreich zu machen. Den Ocean, glaube ich, heißt das Auto. Mhm. Nach 1,5 Milliarden war Schicht im Schacht. Das ist der Unterschied.
Aber war auch amerikanisch finanziert.
Ja, trotzdem. Ja. Danach war Schicht.
Genau, aber ich meine, also
ein bisschen spät.
Im Regulationsraum haben wir uns ja auch einiges ausgedacht. Übrigens auch, was globale Steuerhinterziehung angeht. Und die Tatsache, dass in Irland faktisch ja jede Menge Geld der großen amerikanischen Technologieunternehmen gewaschen wird. Auch das ein europäisches Problem. Wir haben den Digital Service Act, wir haben den Digital Markets Act, also zwei große regulatorische Instrumente, die jetzt noch also die jetzt wirklich in der Umsetzung sind. Mhm. Aber auch da, wir haben den US-EU Privacy Act, an dem wir uns ständig irgendwie am Hals lagen. Ganz große Dinge, also die man auch geregelt bekommen muss. Aber wir haben jetzt noch mal eine andere Dimension. Die ist jetzt im Zweifel auch noch ein bisschen zu kurz gekommen. Denn Elon Musk greift ja auch in die Geopolitik ein. Er telefoniert seit 2022, berichtet das Wall Street Journal, öfter mal mit Wladimir Putin und entscheidet Satellitensysteme ein oder aus. Das sind Satellitensysteme, die es in der Tat mit Breitbandsystemen, wie wir sie hier in der Fläche haben, aufnehmen können. Auch da und nochmal, wir haben in vielen unseren Hardware-Systemen noch zu viel chinesische Technologie verbaut. Jetzt kommt Starlink und mischt sich in ein Kriegsgeschehen in der Ukraine ein, beeinflusst das politische Geschehen in Italien, weil er mit Giorgia Meloni ganz dringend noch einen Deal zu Starlink-Ausbau in Italien ausmachen möchte, hat natürlich seine ganz bestimmten Ansichten zu dem Verhältnis Amerikas mit China, weil dort 950.000 Teslas vom Band rollen in der Gigafactory Shanghai. Also es sind schon andere Dimensionen, mit denen wir hier jetzt arbeiten. Da ist X in der Tat wirklich nur ein Teil davon, denn die Tatsache, dass er sich jetzt über das Einmischen in die amerikanischen Regierungsgeschäfte Zugang verschafft zu den sensibelsten Daten, nicht nur der Amerikaner, aber eben auch umgekehrt in große geopolitische und geoökonomische Tatsachen, das macht doch diese Situation und diesen Menschen in Summe viel gefährlicher. Und ein Punkt noch. Wir haben hier natürlich auch, und das ist ja das Schöne an unserem Mediensystem, mit viel öffentlich-rechtlichem Fernsehen noch Zeitungen, wir sind das Land der Zeitungs- und Romanleser, wir haben auch ein anderes Medienumfeld als die Amerikaner. Und insofern ist auch nochmal zu sehen im amerikanischen Kontext, welche Rolle dann die sozialen Medien da spielen. Wenn alle Woche zwei Tageszeitungen sterben, wenn sie seit 1984,
ist das
übrigens,
so, ja? Jede Woche so, ja, zwei Tageszeitungen.
Genau, zwei Tageszeitungen und also besonders regional. Alle, ja, ja. Ne, kleine Tageszeitungen, die da dafür verantwortlich sind, das Geopolitische von mir aus in die Nachbarschaft zu bringen und zu erklären. Wenn Sie dann umgekehrt auch sehen, dass seit 1984 natürlich durch die Änderung des Mediengesetzes durch Ronald Reagan eine Schere aufgegangen ist im Meinungsjournalismus, sodass zu einer letzten Wahl 54% der republikanischen Wähler auch angeben, ich bin von diesem Informationsfluss total überfordert. Ich picke mir eher raus, was ich möchte. Das erklärt dann die Joe Rogan, die Podcasts, die Kurzclips. Und es erklärt dann eben die Veränderungen, die in den Medienlizenzen vorgenommen werden. Der FCC-Chef hat das Kapitel geschrieben im Project 2025, dem Plan zum Umbau des amerikanischen Apparates, und ist jetzt FCC-Chef.
Das ist
faktisch die Telekommunikationsbehörde, genau. Ne, die entscheidet zum Beispiel, wie Medienlizenzen vergeben werden und stellt da grundsätzliche Verträge jetzt in Frage und nimmt das System auseinander. Und umgekehrt werden große Medienbesitzer unter Druck gesetzt, weil sie andere Interessen haben, siehe die Redstone-Familie, siehe ABC News, CBS News.
Jeff Bezos,
News.
Interessant, Jeff, ne? Bezos, Besitzer der Washington, genau, Post, hat das erste Mal keine klare Empfehlung, ist in Amerika so üblich, ne?
Genau.
Sich zu committen auf die eine oder andere Seite.
Ja, da ist der elegante Moment dann vielleicht auch, dass sich die Washington Post in der ersten Trump-Amtszeit den kleinen Zusatz unter dem großen Header Washington Post gegeben hat, die Demokratie stirbt in der Dunkelheit. Und jetzt wurde der traurige Witz gemacht, als quasi Jeff Bezos sich einmischte in das, was eine Meinungsseite faktisch sagen konnte oder nicht. Mhm. Oder sich entschlossen hat, quasi Meinungsjournalismus einzuschränken in seiner eigenen Zeitung, dass Demokratie am helllichen Tag stirbt und nicht in einer Dunkelheit, in einer unterreportierten Dunkelheit.
Sie haben nur ganz kurz, damit ich das mal verstehe, Ulf Potter schüttelt mit dem Kopf, Sie haben ganz kurz gerade Ronald Reagan erwähnt. Ist das so eine Zäsur? Was ist damals passiert?
Ja, dass die Änderung des Medienfairnessgesetzes 1984 führte dann dazu, dass Sie, wenn Sie im Nachrichtenunternehmen tätig waren, nicht mehr sagen mussten, es gibt die eine Seite und es gibt die andere Seite, sondern das hat diese Beschleunigung des Meinungsjournalismus, also das, was wir jetzt diese ideologische Spaltung, die wir wahrnehmen zwischen einem Fox News und von mir aus MSNBC, CNN. Ja, ja. Das hat das erst beschleunigt. Und ich war 2000 noch im Sender, als das so richtig losging.
Bei CNN.
Bei CNN, als Fox News so richtig loslegte. Und Und dann, das war ein faktischer Kleinkrieg, ein medienkapitalistischer Kleinkrieg, der sich eben dann stark beschleunigt hat, der dann eine andere Wendung bekommen hat durch die sozialen Medien. Aber wenn Sie jetzt umgekehrt sehen, dass im Pentagon Traditionsmedien ihre Büros räumen müssen, dass im Weißen Haus in dieser Pressekonferenz mit Zelensky die Frage gestellt wird von einem, ja, von einem Blogger, der hinter J.D. Vance steht, so nach dem Motto, warum haben Sie noch nicht mal einen Anzug an? Das sind auch Veränderungen in einer Medienkultur, die sich eben auch ganz öffentlich jetzt breit machen oder die dann noch verstärkt werden. Und das wird dann unter dem, ne, unter dem Deckmantel der Meinungsvielfalt projiziert. Aber faktisch ist es schon eine Gesellschaft, die mit dieser Medienvielfalt, sagen wir es mal ganz grob, also das wäre diplomatisch, schon nicht mehr umgehen, schon nicht mehr arbeiten kann. Das hat wiederum dann andere Dinge, das bezieht sich aufs Bildungssystem und andere Dinge mehr. Aber diese Zersetzung ist eben ganz, ganz stark.
Ja, aber da, also wirklich, ich liebe Amerika so sehr und bin diesem Land sehr dankbar. Kennen Sie, aber Sie kennen sie sicher, die Zahlen, den Verlust von Trust in Media. Und bei den Republikanern
Verlust
sind
von
wir,
Vertrauen in Medien.
Genau, Vertrauen in Medien. Bei den Republikanern sind sie jetzt, wenn ich das richtig bin, mit Zahlen nicht so gut wie Sie, deswegen bin ich ganz vorsichtig. Und ich glaube, wir sind bei 13% angekommen, also beim All-Time.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig.
Unendlich, also unfassbar niedrig. Und das ist ein kontinuierliches.
Das wäre aber, Herr Poschert, ehrlich gesagt, ein Beleg für das, was ich gerade gesagt habe.
Und bei,
wenn dann
aber
jemand
bei Demokraten,
mit 220 Millionen Followern einfach weiter und die Medien lügen weiter.
Ja,
das ist doch wirklich krass.
Aber die Medien, also so, ich will einfach mal, bei den Demokraten ist es, glaube ich, 54%, wenn ich das so richtig sehe. Und wenn Sie sich angeguckt haben, auch in dem Wahlkampf natürlich, waren MSNBC, Joe Biden ist so fit wie noch nie. Also man musste ja gar nicht so groß suchen, um zu sehen, wie die Liberal Legacy Medien Unsinn erzählt haben.
Und was ist mit Fox News in dem Zusammenhang?
Ja, ich versuche nur deutlich zu machen, dass diese Kritik an den Medien logischerweise auch einen Punkt hat.
Nee, aber es klang eben so, als ob sie Ronald Reagan sehr genau drauf haben, nämlich zeigt nur die eine Seite. Deswegen sage ich Fox News. Lass uns vor 84 gehen.
Ich habe den amerikanischen Wahlkampf so mitgenommen, wenn man jetzt einen Ben Shapiro angeguckt hat, ja, also ein super Pro-Trump-Republikaner, aber so zu tun, als wäre das alles so nicht relevantes oder eher so ein schlichtes Programm, das habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Das war super, super spannend. Und Podcasts. Ich glaube, es ist der erste US-Wahlkampf, ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben, wo man eigentlich sagen kann, es war ja Barron, der Sohn von Trump, der ihm gesagt, du musst zu dem gehen. Das sind diejenigen, die machen jetzt eigentlich in der
Joe
Generation.
Joe Rogan, ne?
Genau, Joe
der
Rogan.
Und diese, Podcaster der Welt
und ich glaube
Beispiel.
So, ja. Wir sehen und wir als klassische Medien müssen uns halt fragen, da verändern sich Dinge. Und da verändert sich auch im deutschen Wahlkampf. Olaf Scholz, glaube ich, war 4, 5 zum Teil komischen Podcast, hat er sich präsentiert. Also diese Transformation der Medien findet schon länger statt. Auch Ronald Reagan, das ist sozusagen ein Aspekt. Und ich glaube, Trump hat, weil er ein Instinktpolitiker ist, glaube ich, ganz kluge Entscheidungen getroffen, wo er seine Message für wen verkauft hat. Mhm. Und deswegen habe ich es nicht so wahrgenommen, oder das wollte ich sagen, dass die Leute mit Vielfalt nicht umgehen können, sondern das ist jetzt ein ganz breites, eine ganz breite mediale Landschaft, wo jeder sich seine Quellen rausgesucht hat. Aber wenn man nur Ben Shapiro oder Bill Maher, einen Demokraten, der gegen Vogue ist, jeder konnte was finden. Und wenn man sich für alles interessierte, ich habe mir auch MSNBC angeguckt. Und dann würde ich sagen, amerikanische Medienlandschaft sehr beeindruckend.
Herr Iversen, viel, was man darauf antworten kann. Und eine Frage bitte noch, die Sie auch versuchen zu beantworten. Der Satz, der Gedanke, den ich vorhin zitiert habe, Tesla war von Anfang an ein politisches Projekt. Was heißt das?
Vielleicht zuerst, wenn die Amerikaner unter Dauerbeschuss stehen von Herrn Trump. Herr Trump behauptet seit jetzt 10 Jahren, dass die Medien lügen. Er nennt die Medien seit 10 Jahren Staatsfeinde. Dass dann das Vertrauen zerbröselt, ist glaube ich, dafür verwechselt jemand Ursache und Wirkung, wenn man das nicht sieht. Die Tweets von Herrn Musk haben 17 Milliarden Aufrufe gehabt. Das ist weit mehr als alles andere zusammen. Wenn Sie jetzt sagen, Tesla war ein politisches Projekt, ja, das war die Wende zur Elektromobilität. Ich glaube, Herr Musk ist jetzt aber schon viel weiter. Ja. Herr Musk will jetzt zum Mars. Und Herr Musk ist in bestimmten Sachen ja auch gar nicht lernend. Sie haben gesagt, das war schon nicht so toll, was er geschrieben hat da bei Ihnen in der Welt. Ja. Nur die AfD kann Deutschland retten. Danach gab es ja noch diese Videoschalte, wo er nicht nur sagt, das ist jetzt die wichtigste Wahl in der deutschen Geschichte. Mhm. Es ist wichtig für Deutschland, dass die AfD gewinnt. Es ist wichtig für Europa, dass Frau Weidel Bundeskanzlerin gewinnt. Und daran hängt auch die westliche Zivilisation. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht. Also Sie sehen ihm ja alles nach.
Nö,
aber,
das ist
grober
Unfug.
Ja, das ist grober Unfug. Darf ich zum Schluss noch mal eine andere Frage stellen? Weil kommt gerade drauf, wenn man das Buch von Ulf Poschardt liest, ja, diese, wie ich teile, sehr lustige Streitschrift Shit-Bürgertum, dann denke ich immer, ja klar, aber das meint er ja alles gar nicht so. Der meint, ein Teil davon meint er so, aber muss man sozusagen über jedes Stöckchen direkt drüber springen. So verhält es sich auch teilweise mit den Dingen von Musk. Also da haben wir ja auch die Frage uns zu stellen, muss man jede kleine Bemerkung sofort wenden, 100 Millionenfach geteilt in die Welt blasen? Oder muss man einfach immer sagen, nee, pass mal auf, über die Nummer hüpfen wir jetzt mal nicht.
Das lassen wir
jetzt einfach mal.
Es gibt natürlich vollkommen
Lust an Provokation.
Ja,
ne?
Ja, aber wie Sie das eingangs mit den brennenden Moscheen sagten, Sie sagen, darf man Herrn Musk mit Nazis vergleichen, wenn er gegen Juden agitiert, wenn er sich für die Freilassung des bekanntesten britischen Rechtsextremen, ne, eines Mannes, der wegen Drogenkriminalität, Gewaltkriminalität, allen möglichen, Herr Robinson, ne, dem selbst Farage, also egal. Also,
der selbst Farage zu eklig ist,
ja,
um es mal klar zu sagen.
Genau. Ja. Die Frage, muss der Europa über jedes Stöckchen drüber stehen? Wenn Herr Vance sagt, they're eating the dogs, they're eating the cats.
Zum Beispiel.
Und Trump dann das nochmal sagt, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live here. Natürlich ist das unglaublich dumm. Aber dort, wo es angeblich passierte, sind die Haitianer ja angegriffen worden und sind die Kinder nicht mehr zur Schule gegangen, weil sie Angst hatten. Können wir das totschweigen? Wir können es in den Legacy-Media, wenn wir das totschweigen,
das meine ich damit nicht
so, dass weiterhin hunderte von Millionen Mal wiederholt wird.
Das meine ich damit nicht. Mir geht es um die Frage, ob wir sozusagen dann alles in einer Endlosschleife immer weiter wiederholen, wenn es offensichtlicher Unsinn ist. Ja. Weil was ich in Amerika gesehen habe, kurz vor dem 6. Januar war ich da. Und das war November. Und da liefen schon diese ganzen Kundgebungen und so weiter, auch rund ums Kapitol. Und ich habe hunderte, ich glaube tausende Fotos von diesen Leuten gemacht, weil es so interessant war, diese Gesichter zu sehen. Und ich hole das manchmal raus und schaue es mir nochmal an. Und die Stimmung, die da war, das war eben nicht mehr demokratischer Diskurs im Sinne von, ich bin hier gegen etwas, wir streiten über etwas, wir tauschen Argumente aus. Und wir streiten auch richtig hart. Sondern das war Hass. Und das ist was anderes. Hass ist nicht mehr dagegen sein. Hass ist nicht mehr ein Gegenargument. Hass ist Hass. Und da geht dann gar nichts mehr. Es ist völlig egal, was es ist. Es ist prinzipiell Schrott und verachtenswert, was von den Demokraten kommt. Und umgekehrt. Das ist die Atmosphäre. Und die finde ich so beklemmend.
Und wenn Sie das dann noch einstreuen in die Art und Weise, wie eine Bürokratie umgebaut wird. Also nehmen Sie sich, so trocken wie Knäckebrot im Übrigen, die General Services Administration vor. Ja, was verwaltet die? Verwaltet große Gebäude und ist so der Knotenpunkt für alles andere. Was sollten die Kollegen und Kolleginnen da machen? Nicht nur natürlich untereinander Verrat üben, sondern ihr wurden auch gleich sogenannte Keystroke-Übersicht quasi an die Seite gestellt. Also jede E-Mail, alles, was man tippt, was man irgendwie elektronisch nutzt, wird überwacht. Also erstens, es ging los, dass die Kollegen und Kolleginnen in den unterschiedlichen Behörden, besonders zu den Diversitätsprogrammen im Übrigen, zu Verrat aufgerufen worden sind. Ne? Entweder verratet ihr eure Kollegen oder wir finden die schon. So. Dann in diesem ziemlich verachtenden Weggabelungs-E-Mail, übrigens eine genaue Kopie dessen, Twitter. Was er auch bei Twitter gemacht hat, ne? Aber mit einem leicht anderen Kontext. Jetzt sollten die Leute nicht mehr im unwichtigen öffentlichen Sektor sich engagieren, engagieren, sondern bitte in die Privatwirtschaft gehen. Mhm. Also wo über Überwachung, über Zensur, über perfide Dinge, die wir eben auch aus unserer aus der deutsch-deutschen Geschichte hauptsächlich kennen, wird daran gearbeitet, quasi ja alles an den Pranger zu stellen, was intern möglich ist. Und das ist eben der Punkt, diese Schaltstellendynamik und diese Macht, die Elon Musk jetzt im System hat, mit den Folgen, die sie auf der Straße gesehen
letzte
haben.
Bemerkung. Ich finde die Aufregung finde ich schon gut und richtig auch, aber dieses Echauffieren über das, was da in Amerika passiert, ich finde, es ist nicht unsere Kernaufgabe. Ja, das muss uns betroffen machen, aber wir müssen es auch versuchen zu verstehen, weil es ist mal überraschend wenig Gegenkritik da gegenüber dessen, was da in den Ministerien passiert. Es gehen nicht Tausende auf die Straße. Ne? Es gibt Kritik, aber es ist nicht so, dass es so eine Gegenbewegung gäbe. Also offensichtlich ist schon was dran, dass viele Amerikaner nicht zufrieden sind mit der Verwaltung und da Veränderungsbedarf sehen. Ähnlich wie in Europa. Deswegen sage ich, schaut euch das gut an, weil auch das wird hier passieren, wenn wir nicht demokratisch reformieren. Ja, wenn irgendwann sind die Leute satt, einfach überreguliert zu werden und Wachstumschancen auszulassen. Und ich finde schon, dass wir Amerika da betrachten sollen, aber dann vor allem für uns das Richtige daraus zu lernen. Was machen wir denn jetzt damit? Wie gehen wir um mit den Social Media, die aus Amerika kommen? Wie behandeln wir Amerika? Was lernen wir daraus? Genau. Was können wir besser machen? Das fände ich eine viel interessantere Diskussion, weil dieses Echauffieren über Amerika, das bringt uns
nichts. Ja, aber gelernt haben die Kollegen das ja in Ungarn und im Übrigen, also der Punkt ist, wie man eine Demokratie von innen umbaut und auf illiberal dreht, das haben sie in Ungarn gelernt. Vielleicht. Die erste Vorstellung von Project 2025, die war wo? Beim Danube-Institut in
Ungarn. Ja, aber da würde ich jetzt mal einfach so, weil ich bin dann dies sehr dankbar.
Okay. Herr Boscher, ich sage Folgendes vor, weil das Thema wirklich gut ist und auch erschöpfend ist. Wollen wir uns in der Runde einfach demnächst wieder treffen und dann die Frage mal besprechen, wo die Chance sozusagen wirklich genauer für Europa liegt, weil das wirklich ein interessanter Punkt ist, ja, wenn Sie einverstanden sind. Danke ganz herzlich, viel gelernt heute Abend. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.